Deutschlandfunk zur Diskussion.
Freude schöner Götterfunken, Europa sortiert sich, so heißt unser Thema heute Abend. Ich heiße Sie willkommen aus unserem Studio in Brüssel. Wir diskutieren die Lage nach den Europawahlen hier in Brüssel. Und es braucht, da sind wir uns jetzt schon sicher, meine Gesprächspartner und ich, mindestens einen Götterfunken, um die Gemengelage, die Brüssel seit den Wahlen prägt, aufzulösen. Und zwar auf eine Weise, dass keine Wunden gerissen, keine Gräben ausgehoben werden. Das ist wahnsinnig kompliziert und wir versuchen, das Knäuel zu entwirren. Es gibt ein neues Europaparlament mit gerupften Christdemokraten und geschrumpften Sozialdemokraten, mit Liberalen, die durch Emmanuel Macrons Renaissance-Abgeordnete mächtig zugelegt haben. Mit Grünen, die im Aufwind sind und mit Rechten, die Europa nach ihrer Fasson gestalten wollen. Alle Spitzenposten in der Europäischen Union müssen neu besetzt werden. Wer gibt dabei den Takt vor? Das Parlament oder der Rat? Die Runde der Staats- und Regierungschefs? Beide Institutionen liefern sich gerade einen Machtkampf. Und auch innerhalb des Rats, da gibt es Armdrücken, heftig. Liberale gegen Konservative, Macron mit Rutte gegen Merkel. Wie um Himmels Willen soll sich das alles bis zum nächsten EU-Gipfel Ende Juni sortieren, denn das ist das Ziel. Folgende Kollegen und Kolleginnen versuchen sich an einer Antwort. Raffaela Scheidreiter aus dem Studio des österreichischen Rundfunks ORF hier in Brüssel. Verena Schmidt-Roschmann, die Leiterin des dpa-Büros in Brüssel. Und Peter Müller, der den Spiegel hier in Brüssel vertritt. Ich grüße euch heute Abend hier zu dieser Diskussion.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und am Mikrofon Peter Kapern. Legen wir los mit einem Rückblick auf die Wahlen. Was ist das Bemerkenswerteste an diesen Europawahlen? Was war überraschend? Was war neu? Ist wirklich etwas neu gewesen, wie alle jetzt sagen, nach diesem Urnengang, Peter Müller?
Neu war überraschend vielleicht auch die gestiegene Wahlbeteiligung. Und das ist ehrlich gesagt auch aus meiner Sicht das Beste, was wir sehen konnten bei diesen Ergebnissen. Die größte, die höchste Wahlbeteiligung seit 1994, so hat man ausgerechnet. Das ist doch mal ein Wort, das die Bürger, die Wähler verstanden haben, dass bestimmte Probleme, die sie umtreiben, der Klimaschutz wird überall genannt, nur noch zu lösen sind, wenn Europa zusammenarbeitet. Und ich finde das auch deswegen wichtig, die gestiegene Wahlbeteiligung, weil die dem Europaparlament bei den Kämpfen, die ja schon erwähnt wurden, bei den Gefechten, die nun ausstehen um die Posten, weil diese hohe Wahlbeteiligung diesem Parlament eine Legitimität gibt, dort ganz anders aufzutreten, als wenn die Bürger einfach nur mal wieder weggeschaut hätten.
Verena Schmidt-Rauschmann, 50% Wahlbeteiligung. Ist das wirklich schon der Grund, der die Europäische Union jubeln lassen sollte?
Hier in Brüssel ist der Jubel jedenfalls ausgebrochen. Das ist tatsächlich so eine Art Schub für die Europäische Union und für die Beteiligten hier in Brüssel. 50%, das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber in Deutschland zumal sind es ja wirklich zweistellige Zuwachsraten und selbst in Ländern wie Tschechien, wo kaum jemand zur Wahl gegangen ist, ist es enorm nach oben gegangen. Also da ist, die Beteiligten hier fühlen sich jedenfalls irgendwie wie so tatsächlich von einem kleinen Götterfunken angespornt.
Raffaela Scheidreiter, woran lag's? Was genau ist dieser Götterfunken? Was hat die Leute angemacht, zur Urne zu gehen?
Ich kann natürlich die österreichische Sicht hier etwas wiedergeben. Und gerade in Österreich konnten wir auch eine höhere Wahlbeteiligung beobachten, ungefähr 9 Prozentpunkte plus. Also sind wir knapp 60% Wahlbeteiligung. Und eingangs wurde erwähnt, die, habe ich ein sehr schönes Wort empfunden, die gerupften Christdemokraten. Auch das war in Österreich dieses Mal anders. Die ÖVP, Teil der Europäischen Volkspartei, konnte zulegen und konnte massiv zulegen, plus 8 Prozentpunkte. Aber ich habe das europaweit habe ich mir andere Zahlen angesehen. Also diese Zuwachsraten hat es in keinem anderen Land gegeben für eine christdemokratische Partei. Und um da auch wieder diese österreichische Tangente reinzubringen.
Hatte das europäische Gründe? Sebastian Kurz hat ja kurz vor der Wahl sich sehr ambitioniert gezeigt, ja, genau, und wollte Vertragsänderungen einleiten und all sowas. Oder war der Grund für den Erfolg der Christdemokraten eher dieser außergewöhnliche Videobeweis aus Ibiza?
Ich glaube, wir sind uns einig, also Europawahlen in den einzelnen EU-Staaten sind immer sehr stark innenpolitisch konnotiert, sehr stark innenpolitisch mit Themen voll bepackt. Und in Österreich war das natürlich angesprochen, dieses berühmt-berüchtigte Ibiza-Video, das 8 Tage vor der EU-Wahl aufgetaucht ist, vom Kollegen vom Spiegel und von der Süddeutschen Zeitung auch veröffentlicht wurde. Und das schon nochmal eine gewisse Brisanz auch in diese Europawahlen gebracht hat, weil natürlich die Parteien in Österreich damit gespielt haben, weil sich dadurch diese EU-Wahl noch mehr auf die Innenpolitik fokussiert hat und jeder versucht hat, das Beste herauszuholen.
Aber das müssen wir jetzt nochmal klären, Peter Müller. Also einerseits hören wir jetzt aus Österreich, erst als so ein richtig nationales, brisantes Thema da war, ist die Wahlbeteiligung nach oben gegangen. Andererseits hören wir, wenn wir uns hier in Brüssel bewegen, von allen neu gewählten Europaabgeordneten, es hat endlich europaweite Themen gegeben, die die Leute interessiert haben. Was denn nun?
Ich glaube, Österreich ist natürlich ein Sonderfall. Ich meine, dass wenige Tage vor der Wahl so ein Video auftaucht. Das ist ja nicht nur für uns Journalisten, die das ausgegraben haben, die Kollegen, ein Glücksgriff, sondern das bringt natürlich so eine Wahl auch ganz schön durcheinander. Zumal dann, wenn es auch noch Rücktritte zu verzeichnen gibt und Regierungsneubildung und richtige Krisen. So zugespitzt war das in den anderen Ländern ja nicht. Und trotzdem ist es so, und ich bleibe dabei, Thema wie Klimaschutz, vielleicht auch noch Ausläufer der Migrationsfrage, die uns ja in den letzten Jahren sehr bewegt hat. Das sind Themen, von denen die Leute ganz offenbar spürten, dass sie nicht mehr nur in Berlin, Paris oder Rom entschieden werden können, sondern dass diese Brüsseler Wahl, dass diese Wahl in Europa was damit zu tun hat. Der zweite Punkt vielleicht, der die Wahlbeteiligung hat steigen lassen, und da gibt es, um das Wort aufzugreifen, womöglich schon eine Tangente nach Österreich und zu dem Ibiza-Video. Die Leute hatten zum Teil, meine ich, schon das Gefühl, wir wollen dieses Europa nicht den Rechtspopulisten überlassen. Und deswegen sind sie zur Wahl gegangen, um einfach auch ein Zeichen zu setzen, nein, das Europa ist nicht was, worüber jetzt Viktor Orban entscheidet, Salvini in Rom oder die AfD in Deutschland. Möglicherweise war das auch ein in Österreich inkludierender gesamteuropäischer Ansatz.
Dann hätte doch aber eigentlich Raffaela die FPÖ schlechter abschneiden müssen.
Genau, das ist der Punkt, das wollte ich kurz aufgreifen, weil was du sagst, das impliziert ja eigentlich, dass jene Personen neu zur Wahl gegangen sind, die zuvor eigentlich gar nichts mit der EU zu tun haben wollten. Aber das ist, sagen eigentlich Studien oder sagen auch Beobachtungen, dass eigentlich jene nicht zur Wahl gehen, die eher dem, sagen wir, dem rechten Lager zuzuordnen sind, die eigentlich mit Europa wenig zu tun haben wollen und nicht jene, die jetzt zum Beispiel Grün wählen würden oder wirkliche Pro-Europäer, um die Rechten zu verhindern. Also widerspricht sich das nicht?
Ja, leg mich nicht fest, aber ich glaube, für Deutschland, ganz kurz gesagt, kann man sagen, dass bei den Leuten, die jetzt von dem Nichtwählerlager kamen in diese Wahl, vor allem die Grünen profitiert haben. Also mir scheint das schon tatsächlich so, dass Leute, die bislang gesagt haben, Europawahl, mein Gott, wir haben was Besseres vor am Sonntag, zumal wenn das Wetter gut ist, dass diese Leute jetzt gesagt haben, nee, diese halbe Stunde Umweg nehme ich in Kauf und ich wähle jetzt, weil ich will das nicht, dass Leute aus der AfD bestimmen, wie es in Brüssel weitergeht.
Also ein Götterfunken, der aufgeweckt hat. Entschuldigung.
Verena. Ich glaube, das ist in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich gewesen. Also wenn man sich Italien anguckt, da sind, glaube ich, schon die Salvini-Fans in Massen auch zu den Wahlen geströmt. Möglicherweise nicht nur aus europapolitischen Gründen. Die wollten auch ein Zeichen setzen, aber da wird es schon wieder sehr, sehr kompliziert, das alles über einen Kamm zu scheren. Also Italien ist schon herausragend im Sinne von einem doch überraschenden Erfolg, oder vielleicht nicht überraschend, aber einen massiven Erfolg der Rechtspopulisten.
Trotzdem hat man ja den Eindruck, die sind nicht so durchgedrungen, wie man das hier vor einem Jahr noch angenommen hat. Ich erinnere mich, Stephen Bannon, der ist vor einem, sagen wir mal, Dreivierteljahr hier aufgetaucht. Es gab einen regelrechten Hype, Medienhype, anders kann man das gar nicht beschreiben, als er aus Washington herkam und dann Sätze sagte, wie er wolle einen Holzpflock ins Herz der EU treiben. Kurz vor der Wahl hat er dann noch einmal gesagt, vom Wahltag an werde jeder Tag nach dieser Wahl zu einem Stalingrad für die Europäische Union. Und jetzt kriegt die Salvini-Truppe über den Daumen, man muss abwarten, wer sich da noch anschließt, wer da zusammenkommt, jedenfalls nach jetzigen Berechnungen so um die 70 Abgeordnete von 751. Muss man da dieses Projekt Stalingrad nicht als gescheitert erklären?
Ich glaube, was die Zahl der Mandate angeht, könnte man diese rechten Parteien, die jetzt noch sehr zersplittert sind, wir werden sehen, ob sie sich vielleicht zusammenschließen oder auch nicht zu einem gemeinsamen größeren Block, aber die Zahl der Mandaten gemessen, reden wir hier ungefähr von einem Viertel der Gesamtmandate. Und das ist eigentlich im Vergleich zu 2014 nicht viel mehr. Also es haben in einigen Ländern schon Rechtsparteien auch verloren, in anderen wiederum stark zugelegt. Italien zum Beispiel oder angesprochen die FPÖ in Österreich. Ich habe die Zahlen mitgenommen. 17,2%, das ist ein Minus von 2,5 Prozentpunkten. Es waren die Umfragen vor diesem Ibiza-Skandal sehr ungenau. Also wir wissen nicht, wie viel sie hätten möglicherweise erreichen können. Aber erstens, die FPÖ hat nicht viel verloren, sie hat aber auch nicht viel hinzugewonnen.
Man könnte auch sagen, für eine Partei, die ihr eigenes Land an russische Oligarchen verkaufen wollte, ein respektables Ergebnis.
Bekannteste Boulevardzeitung noch dazu. Ein respektables Ergebnis. Aber das zeigt auch, da sind treue Stammwähler dahinter, die sich von solchen Videos, von solchen Aussagen nicht irritieren lassen.
Man muss vielleicht nochmal für die Hörer auch auseinanderklamüsern, dass es ein relativ breites und breit gemischtes rechtes Lager im Europaparlament gibt. Die Salvini-Truppe ist ja nicht die einzige, sondern es gibt die sogenannte EKR, das heißt die Rechtsnationalen aus Polen und andere. Also das ist relativ differenziert, aber man hat einen großen Block von Abgeordneten, die letzten Endes sich auf der Rechten gruppieren und mit denen die anderen eigentlich nichts zu tun haben wollen. Und das macht das so schwierig, im Parlament neue Mehrheiten zu finden und für die anderen wird der Zwang viel höher, enger zusammenzuarbeiten.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung zur Diskussion. Freude schöner Götterfunken Europa sortiert sich nach den Europawahlen. Meine Damen und Herren, unser Thema heute. Und wenn Sie gerade ein Türenknarren im Hintergrund gehört haben, dann haben Sie sich nicht getäuscht. Es ist nämlich noch zu uns gestoßen ein vierter Kollege, Erik Bonse, freier Journalist hier in Brüssel, der unter anderem für die Taz berichtet. Erik, gleich die erste Frage an dich. Wir sprechen gerade über die Wahlergebnisse der Rechten im Europaparlament. Was ist von denen zu erwarten? Wie werden sie den Parlamentsalltag verändern?
Ob sie den Alltag verändern, weiß ich nicht. Die erste Frage ist, ob sie zur Fragmentierung des Parlaments weiter beitragen. Bisher sind sie auf drei verschiedene Gruppen und Fraktionen verteilt. Oder ob sie sich tatsächlich zu einer Art nationalen Sammlungsbewegung vereinen. Dann wäre das eine ernstzunehmende Kraft im Europaparlament, die tatsächlich die Parlamentsarbeit behindern könnte. Aber ich schließe mich meiner Vorrednerin an. Das würde sicherlich auch dazu führen, dass sozusagen die demokratischen proeuropäischen Kräfte stärker zusammenarbeiten.
Passen die zusammen? Also das, was Erik gerade theoretisch zusammengerechnet hat, passt das zusammen?
Nicht wirklich. Ich kann auch noch einmal die Sicht Österreichs hier am Beispiel der FPÖ etwas mit einbringen. Wir wissen, FPÖ gerade mit auch Rassemblement National und Matteo Salvinis Lega, diese drei Parteien sind sehr russlandfreundlich, russlandorientiert, sprechen aber auch immer davon, sie würden gerne zum Beispiel einige Mitglieder oder einige Mandatare der PiS mit ins Boot holen. Da wissen wir, polnische Abgeordnete wollen am liebsten mit Russland nichts zu tun haben. Das ist einfach historisch begründet. Es gibt natürlich dann auch wieder unterschiedliche Zugänge, weil immer wieder die Rede davon ist, möglicherweise die EVP-Abgeordneten aus Ungarn von Viktor Orbáns Partei mit ins Boot zu holen. Also da gibt es schon ideologische und politische Unterschiede, auch sozialhistorische Unterschiede, die ich persönlich glaube, dass die nicht in einem Block zu vereinbaren sind. Deshalb hat es ja auch nicht wirklich eine gemeinsame Wahlkampagne gegeben.
Ich erinnere mich auch, es gibt wirklich schöne und gravierende Unterschiede. Ich erinnere mich auch, das Stichwort die italienische Regierung sagte, auch Salvini natürlich als Lega-Chef, wir lehnen diese Haushaltsentwürfe aus Brüssel ab, wir wollen uns nicht an diese ganzen Verschuldungsregeln halten. Dann hieß es zunächst vom AfD-Chef Jörg Meuthen, prima, endlich lehnt sich da doch mal ein Land gegen das Brüsseler Diktat auf. Ehrlich gesagt, wenn man in die Programme der AfD schaut, müsste es denen natürlich Angst und Bange werden, wenn die Italiener auf einmal die Schuldenbüchse öffnen und Geld ausgeben, wie sie wollen. Das passt alles nicht wirklich zusammen und ich glaube, diese Bruchstellen werden wir in den nächsten 5 Jahren im Europaparlament schon besichtigen können.
Verena, wir müssen uns also keine großen Sorgen machen wegen der angewachsenen Zahl rechtsorientierter, rechtsextremer, rechtspopulistischer, rechtsnationalistischer Abgeordneter.
Also dass dieser große Zusammenschluss tatsächlich stattfindet, das glaube ich nicht, weil einfach die Interessen zu unterschiedlich sind, die Persönlichkeiten zu unterschiedlich. Und der Salvini hat eine Europatour gemacht und hat versucht, wirklich alle an Bord zu bekommen. Er hat es vor der Wahl nicht geschafft und muss ein bisschen beobachten, ob das jetzt nach der Wahl vielleicht doch noch was wird. Ich persönlich rechne nicht damit. Ich sehe eher die Problematik darin, dass am rechten Rand eben eine Menge Leute sitzen, die letzten Endes die EU ablehnen und oder umgestalten wollen und mit denen die anderen Parteien weder was anfangen können noch was anfangen wollen. Das heißt, man hat ein stark zersplittertes Parlament, das in der Mitte ausgedünnt wird. Und das ist eigentlich das Problem.
In der Mitte, und damit wechseln wir ein wenig das Thema, in der Mitte des Europaparlaments, da gibt es drei Fraktionen, die beanspruchen, dass ihr Spitzenkandidat bzw. ihre Spitzenkandidatin jetzt auch Präsident, Präsidentin der EU-Kommission werden soll, also den wichtigsten Posten hier in Brüssel übernehmen soll. Das sind die Christdemokraten, das sind die Sozialdemokraten und das sind die Liberalen. Und wenn wir jetzt einfach mal die Mitgestaltungsansprüche des Rates, über die wir jetzt gleich noch reden, mal für einen Moment beiseite schieben, dann stellt sich die Frage, wie gut begründet sind denn eigentlich diese Ansprüche der drei Spitzenkandidaten?
Ich würde sagen, gemessen an der Zahl mehr oder weniger Mandate vor und nach der Wahl, könnte den Anspruch nur Margarete Vestager ja von den Liberalen stellen. Ihre alte Fraktion hat zugelegt, während die Sozialdemokraten, aber auch die Christdemokraten Mandate verloren haben. Natürlich war vor den Wahlen, hat es immer geheißen, der Spitzenkandidat jener Partei mit den stärksten oder mit den meisten Wählerstimmen soll nächster EU-Kommissionspräsident werden. Das ist der Appell des Europaparlaments. Demnach wäre es Manfred Weber. Allerdings, wie kann man das dann wirklich begründen, zu sagen, ich habe natürlich Stimmen verloren?
Naja, gut, beim Namen Vestager ist Peter Müller sofort in den Startblock gegangen.
Nein, mir fallen zwei Sachen dazu ein. Das erste ist, natürlich hat die ehemalige Große Koalition hier verloren. Auch ein Ergebnis, dieser Europawahl, was man vielleicht in ganz Europa so ein bisschen verfolgen kann über die verschiedenen Länder hinweg. Dennoch gilt der Grundsatz, dass nun mal der als Erster durchs Ziel gegangen ist, die erste Chance hat, jetzt, ich sag's jetzt mal untechnisch, eine Regierung zu bilden, eine Mehrheit zu finden. Das wäre in diesem Fall, wenn wir nur aufs Parlament gucken, und wir haben ja schon gesagt, wir müssen den Blick später weiten, das wäre in diesem Fall Manfred Weber, der dann die Chance hätte zu gucken, ob er eine Mehrheit zustande bekommt. Im Übrigen, wenn wir uns an Angela Merkel erinnern, 2005, da war sie noch nicht Kanzlerin, wurde das gerade, die hat den Wahlkampf, wenn ich jetzt sagen darf, auch ziemlich versemmelt, fast verloren und dann eben danach auch den Regierungsbildungsauftrag bekommen. Also das kann man schon so argumentieren. Bei Margrethe Vestager, die ich persönlich sehr schätze und auch oft begleitet habe, bin ich nur deswegen zusammengezuckt, weil sie natürlich schon sehr speziell ist, wenn man sie in diesem Dreierteam nun als Spitzenkandidatin führt. Ich möchte fast sagen, es ist ja fast eine Weltpremiere, dass da jemand sich zum Spitzenkandidaten erklärt hat, nicht, wie man es so erwarten würde, bevor die Wahllokale dann geschlossen waren, sondern 2 bis 3 Minuten danach. Also so gern man Vestager hat und so toll wir die alle in Brüssel finden, so eine richtige Spitzenkandidatin ist sie nicht, auch wenn die Grünen sie jetzt so ein bisschen eingemeinden wollen.
Erik Bonse. Ja, aber was sind denn überhaupt Spitzenkandidaten? Das ist ja die große Frage nach dieser Wahl. Es gibt keine klare Definition, was ein Spitzenkandidat ist. Die Grünen haben am Anfang gesagt, das ist Schneewittchen und die 7 Zwerge in Bezug auf Frau Vestager. Jetzt sagen sie doch, sie hat sich ja noch gemeldet, sie ist doch eine Spitzenkandidatin. Festzustellen ist oder festzuhalten ist nach dieser Wahl, die Spitzenkandidaten haben nicht mobilisiert. Herr Weber hat nur in Bayern, in seinem CSU-Heimatland, ein paar Stimmen hinzugewonnen. Ansonsten hat die CDU-CSU bundesweit in Deutschland, also im Stammland von Manfred Weber, mit Rückendeckung von Kanzlerin Merkel und der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer verloren. Und neue Umfragen sagen sogar, dass eine Mehrheit der Deutschen es nicht wünschen, dass der Herr Weber Kommissionspräsident wird. Also ich habe starke Zweifel, dass das Konzept so, wie es diesmal praktiziert wurde, noch funktioniert. Wir brauchen mindestens EU-weite Wahllisten, Wir müssen die Möglichkeit haben, auch in Portugal Herrn Weber oder Frau Vestager zu wählen, sonst funktioniert das einfach nicht.
Also das stellt sich erstmal die Frage, wenn Herr Weber schon in Deutschland nicht bekannt ist, warum soll er dann in Portugal bekannt sein? Das ist eine Frage, die wir auch noch besprechen müssen, aber bei dem, was du gerade gesagt hast, Erik, sage ich au backe. Spitzenkandidaten haben nicht mobilisiert, die niederländischen Sozialdemokraten haben ihr Ergebnis fast vervierfacht.
Also ich habe persönlich große Zweifel, dass überhaupt normale Menschen verstehen, was der Spitzenkandidatenprozess ist. Als ich nach Brüssel kam, habe ich das auch nicht verstanden, wo das große Ding ist. Ich glaube, man muss mal erklären, dass der entscheidende Punkt ist, die Spitzenkandidaten kommen von den Parteien, die im Parlament vertreten sind. Das heißt, das Parlament sagt, wir bestimmen letzten Endes den Kandidatenkreis, der hier eine Rolle spielt. Was der Rat, und dazu kommen wir später noch, sich nicht gefallen lässt. Aber das ist letzten Endes eine Selbstbehauptung des Parlaments, die sagen, wir machen hier Wahlkampf, wir sind letzten Endes dann vom Volk gewählt, wir sind die einzigen auf EU-Ebene, die das sind. Wir wollen ein stärkeres Gewicht in dieser Geschichte. Dass europaweiter Wahlkampf in 28 Ländern ein Riesending ist und auch sehr, sehr schwierig, haben wir jetzt gerade festgestellt. Also, dass Herr Weber nicht genügend Anstrengungen unternommen hat, würde ich jetzt mal von außen nicht so sehen. Der ist wirklich kreuz und quer durch die Gegend geflogen und hat alles versucht. Aber letzten Endes ist das ein riesiger Kontinent. Sich da bekannt zu machen, ist auch enorm schwer.
Ist die Lehre aus dem, was Verena Schmidt-Rauschmann gerade gesagt hat, dass wir dieses Konzept Spitzenkandidatur, also jede Parteienfamilie nominiert ihren Kandidaten für den Posten des in Anführungsstrichen europäischen Regierungschefs und die gehen in das gemeinsame europaweite Wettrennen, ist also die Lehre aus dem, was Verena Schmidt-Rauschmann gerade gesagt hat, dass wir dieses Konzept wieder zu Grabe tragen können mit der nächsten Wahl?
Es ist ja ein Konzept. Es ist nur ein Konzept. Es ist ja nirgends festgeschrieben. Es steht ja auch nicht in den Verträgen, so schwarz auf weiß. Es hat sich etabliert bei der letzten Wahl 2014 mit den Spitzenkandidaten Jean-Claude Juncker und Herrn Schulz. Und das Parlament würde das gerne beibehalten. Verständlich.
Es ist ja letztlich, das hat Verena doch schön beschrieben, es ist natürlich ein Power Grab, eine Machtanmaßung des EU-Parlaments. Diese Beschränkung der Kandidaten, die der Rat zum Kommissionspräsidenten dem Parlament vorschreiben darf, die steht so nirgends in den Verträgen.
Das ist denn dieser Griff zur Macht, ist der gut für Europa? Das ist ja doch die entscheidende Frage.
Ich persönlich finde ja, weil es Europa gut tut, wenn die Wähler, bevor sie zur Wahl gehen, sehen, wer da später als Person für so einen Spitzenposten in Frage kommt. Dass das jetzt nicht toll funktioniert hat, darüber haben wir uns ja alle irgendwie Gedanken machen können. Wenn Herr Weber in Dublin ist, dann ist er halt nur die Vorband zu Leo Varadkar, dem Premierminister dort. Und wenn er in Straßburg unterwegs ist, dann geht es ihm genauso. Das ist wahr. Ich würde es deswegen trotzdem nicht abschaffen, allein weil es uns schon so viele schöne Debatten in Deutschland verschafft hat.
Also ich hätte große Zweifel an diesem Konzept. Ich weiß auch nicht, ob es in dieser Form wirklich überlebt. Also es muss mindestens reformiert werden, also erweitert werden, um die Möglichkeit, dass man die Spitzenkandidaten auch tatsächlich in allen EU-Ländern dann wählen kann. Aber die große Frage ist zum Beispiel auch, wenn ich mir die Grünen anschaue, die haben zwei Spitzenkandidaten. Keiner von den beiden beansprucht, jetzt Kommissionspräsident zu werden. Was bringt dieses Konzept in dieser Form also? Ich denke, die Demokratie in Europa ist noch nicht ganz ausgereift und da müssen wir noch viel dran arbeiten. Und das Schlimme ist, dass jetzt möglicherweise sogar im Parlament selbst, das sich ja als demokratische Volksvertretung betrachtet, die Hinterzimmer mobilisiert werden. Jetzt beginnen die Hinterzimmerverhandlungen zwischen den drei genannten großen Fraktionen, um eine Mehrheit zusammenzuzimmern und das eben hinter dem Licht der Öffentlichkeit. Herr Weber hat versucht, am Montagabend ein Abendessen oder eine Runde zu organisieren. Die anderen haben das abgelehnt, weil sie gesagt haben, nein, Herr Weber hat nicht mehr die Legitimation. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Jetzt ist plötzlich der Herr Tusk damit beauftragt, also ein Ratsvertreter.
Ich wollte nur sagen, ehrlich gesagt, wenn es die Spitzenkandidaten nicht gäbe, Stichwort Hinterzimmer, wer würde denn überhaupt hinschauen, ob jemand ein Abendessen ablehnt, das zu dem Herr Weber einlädt? Das findet doch nur statt, weil wir Journalisten jetzt auch sensibilisiert sind, diese Mehrheitsprozesse sich anzugucken. Und natürlich habe ich das Ding sofort als Tweet abgesetzt, wie andere auch, als klar war, dass Sozialdemokraten und Liberale gar nicht dran denken, zu einem Abendessen zu gehen, wo Herr Weber eingeladen hat, weil die sagen, der Führungsanspruch der EVP ist vorbei und wir bestimmen jetzt, wo wir hingehen, wer einlädt und und nicht. Ist doch prima, ist doch gut. Das wäre nie berichtet worden, wenn es diese Spitzenkandidatensache nicht gäbe.
Aber Peter, du musst auch mal die Kritik aus anderen Ländern zur Kenntnis nehmen. Insbesondere Frankreich. Die Franzosen sagen, und zwar quer durch alle politischen Lager, dieses Spitzenkandidatenkonzept ist A, deutsch und B, dazu erfunden worden, dass ein deutscher Führungsanspruch über die EVP, die Europäische Volkspartei, aufrechterhalten werden kann. De facto hat bisher kaum ein anderer Politiker eine Chance gehabt, als Spitzenkandidat sich durchzusetzen, als ein Vertreter der Europäischen Volkspartei. Und das wird jetzt auch noch untermauert durch einen CSU-Kandidaten, der in anderen Ländern, nicht nur in Griechenland, aber auch in Frankreich, sehr schwer zu vermitteln ist.
Super, das Konzept Spitzenkandidat ist hier am Tisch mindestens so umstritten wie im Rest von Brüssel. Das können wir schon mal festhalten. Aber festhalten müssen wir auch, wenn der Griff des Europaparlaments zur Macht, nach der Macht, den nächsten Kommissionspräsidenten bestimmen zu können, von Erfolg gekrönt sein soll, dann muss das Europaparlament es jetzt schaffen, aus drei Spitzenkandidaten einen zu machen. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wer welchen Anspruch da erhebt und wie begründet. Aber wie muss das jetzt vonstatten gehen? Wie funktioniert das jetzt? Hinterzimmer, ist das verwerflich, wenn die sich jetzt in verschlossenen Sitzungssälen treffen und Verhandlungen führen? Muss es einen Koalitionsvertrag geben, der dann dazu führt, dass zwei Spitzenkandidaten auf ihren Anspruch verzichten? Oder was kommt da auf uns zu jetzt in den nächsten Tagen?
Ich glaube, allein zu sagen, jetzt ist das Parlament an der Reihe, wir wissen es, wir waren gestern alle bei dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs dabei, das, glaube ich, kann man nicht so abgekoppelt voneinander sehen. Auch wenn sich jetzt das EU-Parlament auf einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin einigen würde, dann haben die einen Namen und parallel soll Herr Tusk schon sondieren und mit dem EU-Parlament, erstens, es bleibt nicht viel Zeit oder der Fahrplan würde vorsehen, dass nicht viel Zeit bleibt, 3 Wochen bis zum nächsten EU-Gipfel, am 2. Juli konstituierende Sitzung. Da soll zumindest der Parlamentspräsident stehen, der auch in diesem Fünferpaket enthalten ist. Und wie soll man es dann angehen? Eher diese Top-Down-Variante. Gut, ich schaue, wer kann EU-Kommissionschef werden und handle mich dann nach unten. Gut, wenn ich hier eine Frau habe, dann brauche ich dann noch eine Frau und dann brauche ich jemanden aus Osteuropa und dann brauche ich jemanden aus Westeuropa. Und also ich weiß auch nicht genau, wie hier diese Herangehensweise aussehen kann und wie sich das Parlament auch diese Legitimation zurückholen kann, zuerst diesen sehr lauten Anspruch zu stellen, wir beharren auf unseren Spitzenkandidaten, wir beharren auf dieses Konzept, weil du kannst du dann auch nur verlieren, wenn du es zuvor so rausposaunst und dich dann aber wieder zurücklehnst und erst dem Rat wieder sozusagen nachgibst.
Diese Ansage aus dem Europaparlament von gestern Mittag, also der Beschluss der Fraktionschefs mit Mehrheit, die Liberalen haben nicht zugestimmt, der besagt, wir hier im Europaparlament wählen nur jemanden zum Kommissionspräsidenten, der vorher als Spitzenkandidat in den Wahlkampf gezogen ist. Verena, ist dieser Beschluss gestern beim EU-Gipfel von den Staats- und Regierungschefs ernst genommen worden oder haben die das müde belächelt?
Sie haben es nicht ernst genommen, weil sie am Ende zu dem Ergebnis kamen, dieser Automatismus, der hier beschlossen wurde vom Europaparlament, den gibt es gar nicht. Wir bleiben in der Kontrolle und haben den Daumen drauf. Das war eigentlich die Botschaft von diesem EU-Gipfel. Auch das wiederum ein Konsensbeschluss, beziehungsweise schon in sich ein Kompromiss, denn Frau Merkel ging in die Runde und sagte, Weber ist mein Kandidat, ich kämpfe für den hier. Macron ging in die Runde und sagt, Weber ist eher nicht mein Kandidat, jedenfalls lehne ich den Spitzenkandidatenprozess insgesamt ab. Ich lehne diese Vorgabe ab. Und am Ende kam man mit einem, also ein echter Beschluss ist ja gar nicht gefallen, aber man kam mit einer Sprachregelung raus. Die Spitzenkandidaten sind nicht automatisch die Kandidaten für uns, aber sie sind auch nicht ausgeschlossen. Das heißt, eigentlich ist überhaupt nichts beschlossen worden bei dieser Geschichte und man ist eigentlich auch keinen Schritt vorangekommen.
Aber wenn es tatsächlich dieser Machtkampf zwischen dem Europaparlament und dem Rat ist, und so langsam robben wir uns ja daran, an den Rat und das gleich mit zu besprechen, wenn es tatsächlich diesen Machtkampf gibt, dann lasst uns doch einfach mal folgendes Szenario durchsprechen, auch wenn das jetzt fiktiv ist. Manfred Weber schafft es innerhalb der nächsten 2 Wochen, einen Koalitionsvertrag auszuhandeln, der viele inhaltliche Vorteile auch den Sozialdemokraten, den Grünen, den Liberalen bietet und die sagen, jawohl, wir alle sind bereit, auf dieser Geschäftsgrundlage Manfred Weber zum Kommissionspräsidenten im Europaparlament zu wählen. Und dieser Vertrag wird in Kopie dann den Staats- und Regierungschefs beim Gipfel im Juni auf den Tisch gelegt. Ja, was wollen die denn dann machen dagegen?
Peter, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich glaube, diese Prozesse laufen anders als vielleicht vor 5 Jahren nicht so parallel ab. Wenn es Weber gelingen sollte, diesen, da gibt es ja viele Abers und Fragen, diesen Koalitionsvertrag, wie du es genannt hast, hinzukriegen, dann unterschreiben die Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen im Parlament nicht, ohne dass vorher, das vermute ich jedenfalls sehr stark, ohne dass vorher mit ihren Verhandlungsführern im Rat zurückgekoppelt zu haben. Und deswegen ist es ja sehr interessant, dass die im Rat vertretenen wichtigen Gruppen, die Sozialdemokraten und die Liberalen und dann auch die EVP im Nachgang Verhandlungsführer ernannt haben. Und ich glaube nicht, um das jetzt mal mit zwei Namen zu versehen, ich glaube nicht, dass ein Udo Bullmann, Fraktionschef der Sozialdemokraten im Europaparlament, irgendeine Prokura hat, ein Bündnis mit Weber einzugehen, wenn nicht der neue starke Mann der Sozialdemokraten in Europa, der spanische Wahlsieger Sanchez, vorher sein Okay gegeben hat. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn die unterschreiben im Parlament, glaube ich, bin ich fast sicher, ist das auch im Rat durch, wenn sie unterschreiben.
Okay, das wäre also der einzige Weg, für das Parlament seinen Machtanspruch durchzusetzen. Sind wir uns einig?
Zuerst muss die Mehrheit dort stehen, dann lassen sich die Staats- und Regierungschefs im Rat möglicherweise in diese Richtung drängen. Es ist aber noch nicht ausgemacht, denn der Widerstand gegen Weber dort ist offenkundig sehr stark. Sonst hätte man gestern irgendeine Art von Annäherung vielleicht erreichen können. Das ist nicht gelungen. Und nach allem, was man hört, hat sich der französische Präsident Macron sehr stark gegen Weber positioniert.
Das wäre ja sowieso ein ganz unterhaltsamer Gipfel. Und dann rutschen wir jetzt rüber vom Europaparlament zum Ratsgebäude, wo gestern der Gipfel lief. Das wäre überhaupt ganz interessant und unterhaltsam. Da fuhren also diese Staats- und Regierungschefs dann am Nachmittag vor. Und einer nach dem anderen ging dann in das Gebäude, machte Stopp vor dieser Traube von Kameraleuten und sagte als allererstes, wir sprechen heute hier nicht über Namen. Und als zweites nannte er dann haufenweise Namen, er oder sie haufenweise Namen, die er keinesfalls an der Spitze der EU-Kommission sehen wollte. Jetzt lass uns klären, wie verlaufen da die Gräben, die Gruppierungen, wer will was, wer will wen nicht. Raffaela, wie siehst du das, wie sind die Fraktionierungen da im Rat im Moment?
Nur nochmal, wenn ich noch kurz ansprechen darf, als du gesagt hast, wenn die Staats- und Regierungschefs, wir kennen das von den Fernsehbildern, diesen roten langen Teppich entlang gehen zu dieser, ich sage mal, zu uns der Journalistenmeute und die ersten Statements abgeben und sagen, wir reden nicht über Namen, wir wollen über Inhalte reden. Vor allem Emmanuel Macron hat sich hier ganz stark positioniert. Auffallend war, ich habe das alles mitgesehen in der Übertragung, ein paar Minuten später kommt Mark Rutte aus den Niederlanden und sagt genau das Gleiche. 1:1, wortgleich. Also das kann mir niemand sagen, dass das nicht irgendwie abgestimmt war, auch im Wording. Und weil du sagst, es werden dann Namen genannt, die man keinesfalls will. Emmanuel Macron ist dann von sich aus auch wieder mit Michel Barnier vor den Journalisten aufgetreten. Also auch ein Name, über den wir vielleicht noch reden können. Der schwirrt natürlich immer wieder mit. Brexit-Chefverhandler, EU-Brexit-Chefverhandler, Franzose Michel Barnier. Und ich habe nur gehört, dass im Kreis der 28 dürfte wirklich kaum über Namen gesprochen worden sein. Also nicht direkt Namen angesprochen worden sein, was dann oft nicht berichtet wird. Es war gestern ein Marathon an bilateralen Gesprächen. Angela Merkel hat wirklich im Viertelstundentakt andere Staats- und Regierungschefs getroffen. Es wurden auch immer Aussendungen gemacht, um hier schon zu sehen, wer mit wem und wie könnten hier die Fronten verlaufen und wer zieht wo. Also ich glaube, auch wenn jetzt diese Kandidatenliste erst in den nächsten 3 Wochen gefüllt werden soll, Donald Tusk, EU-Ratspräsident, der den Staats- und Regierungschefs vorsteht, soll diese Kandidatenliste füllen. Ich glaube, ganz weiß ist diese Liste heute auch nicht.
Erik, was will Emmanuel Macron?
Macron möchte zuerst mal verhindern, dass Manfred Weber Kommissionspräsident wird. Das ist Nummer eins. Er möchte
Warum?
Weil er sagt, der Mann ist nicht qualifiziert genug und das Verfahren, mit dem er sich durchsetzen möchte, eben dieses Spitzenkandidatenverfahren, ist nicht demokratisch.
Und das sind tatsächlich Macrons wahre Gründe.
Ja,
weil man hört ja von deutschen Diplomaten auch anderes, nämlich, dass er vor allem eine Breitseite gegen Deutschland abschießen.
Nein, aber Macron ist ja selber Newcomer. Er ist gewählt worden mit einer neuen Bewegung, La République en Marche. Und diese Bewegung hatte keinerlei Chance, in diesem Verfahren sich durchzusetzen auf europäischer Ebene. Insofern ist dieses Motiv...
Das Schicksal teilt aber mit vielen anderen Parteiführern.
Aber das ist ein Motiv, das natürlich national egoistisch genannt werden kann, aber genauso gut demokratisch. Denn wenn neue Bewegungen, neue Player auftauchen auf der politischen Bühne, müssen die auch eine Chance haben, bei einer Europawahl anzutreten und sich durchzusetzen. Deshalb verbündet er sich ja jetzt mit den Liberalen. Man könnte auch sagen, es ist eine feindliche Übernahme, weil er da ziemlich machtvoll einsteigt. Und versucht nun, die so gefühlte oder so empfundene Vormacht der Europäischen Volkspartei, wo CDU und CSU immer noch den Ton angeben, zu brechen. Das ist erstmal relativ legitim, denn man muss ja auch sagen, wenn man sich das Wahlergebnis anguckt, die Mehrheit der Bürger hat gegen die etablierten Parteien, gegen diese etablierte große Koalition, die gefühlt ewige große Koalition, noch nicht mal ausgesprochene große Koalition im Europaparlament gestimmt. Sie hat Konservative und Sozialdemokraten abgestraft. Sie hatten die Neuen und die Jungen, also die Liberalen plus Macron, und die Grünen bestärkt und befördert und belohnt. Und die Grünen, interessanterweise, sind ja ohne Spitzenkandidaten so stark geworden, ohne einen Spitzenkandidaten. Insbesondere aufgrund der Bewegung Fridays for Future, der YouTuber und so weiter und so fort. Eine ganz neue Strömung, die überhaupt noch nicht auf dem Zettel war.
Verena Schmidt-Reuschmann, da muss ich jetzt noch mal nachfragen. Ich habe gerade gehört, der Wähler hat Macron gestärkt. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Macron hinter Marine Le Pen gelandet ist bei den Wahlen in Frankreich. Könnte diese... Ich jedenfalls begreife das als derbe Niederlage für Macron. Könnte diese derbe Niederlage dazu führen, dass Macron umso härter hier in Brüssel auftritt?
Man kann, glaube ich, sehen, dass Macron, er hat das auch in anderen Fragen gemacht, aber auch in dieser Frage sehr forsch auftritt. Der hat eine Agenda und versucht sie umzusetzen, was nicht für alle Staats- und Regierungschefs so stimmt. Ihm sitzt tatsächlich wohl diese Wahlniederlage im Nacken, wobei er gestern gesagt hat, und das auch nicht ganz abwegig ist, Marine Le Pen hat mehr Stimmen bekommen als er, mehr Prozente bekommen als er, aber sie hat letzten Endes nicht mehr einen größeren Stimmenanteil bekommen als vor 5 Jahren. Man kann nicht sagen, dass die jetzt da auf dem Vormarsch ist. Er hat einfach nicht besonders stark abgeschnitten. Mit diesem, er hat ja auch innenpolitische Schwierigkeiten mit den Gelbwesten und so weiter. Der Mann steht unter Druck und versucht, was zu bewegen in Europa. Also er versucht, seine Agenda durchzusetzen, in diesem Fall die Personalie Weber zu verhindern, beziehungsweise seine eigene Personalie zu platzieren. Ich glaube, das ist schon ganz klar. Ich wollte noch eine Sache sagen. Wir sprechen häufig, das ist vielleicht auch die einzige Möglichkeit, den ganzen Laden zu verstehen, von dieser Konkurrenz zwischen Frankreich und Deutschland, vielleicht noch ein paar andere Länder, die in unserer Nähe sind und die wir auch irgendwie zu verstehen glauben. Aber es sind ja wirklich 28. Es sind 28 Länder und das im Prinzip kann man sich das vorstellen wie eine Schulklasse von 28 Schülern, wo jeder den Lehrplan mitbestimmen will. Ja, also jeder hat da eine eigene Agenda, jeder hat Interessen und die sind wirklich sehr schwer in Deckung zu bringen. Bei diesen Personalien möglicherweise noch am einfachsten, aber mit den Personalien sind ja auch Themen verbunden. Also bei Herrn Timmermans zum Beispiel, bisher Vizepräsident der Kommission, der sehr stark verbunden mit dem Rechtsstaatsverfahren gegen Polen zum Beispiel. In Polen kann man sich nicht vorstellen, dass Herr Timmermans künftig der Kommissionspräsident wird. Und so gibt es bei jedem dieser 28 Länder eigene Interessen, nicht nur bei Herrn Macron, sondern in diesem Club insgesamt. Und das macht es so wahnsinnig schwer.
Ich würde trotzdem gerne, das ist sehr plausibel, was wir da gerade gehört haben, ich würde trotzdem gerne noch mal ganz kurz einen Fokus auf Macron werfen. Man kann sein Handeln gestern beim Gipfel natürlich auch ganz anders lesen. Wenn man mal 2 Jahre zurückblickt, da ist er zur Europahymne durch den Innenhof des Louvre marschiert. Ein großes Symbol für Frankreich. Er hat die Reformen unternommen, angestoßen, die Deutschland immer von ihm verlangt hatte. Dann die Sorbonne-Rede, wo er die Hand ausgestreckt hat und europapolitische Reformen wollte. Und dann hat in Deutschland über lange Zeit immer wieder ins Leere laufen lassen. Das in vielen, vielen Einzelfragen. Und da habe ich mich dann gestern gefragt, als ich gesehen habe, wie stark er sich gegen Weber positioniert hat. Ist jetzt Payback-Time? Gleicht er jetzt alte Rechnungen?
Ich sehe das ehrlich gesagt genauso, Peter. Er hat sich ungewöhnlich stark gegen Weber positioniert. Das ist unnötig, jemanden, auch wenn er ihn persönlich nicht genannt hat, aber jeder wusste, wer gemeint ist, jemanden so anzugehen, indem man sagt, der hat keine Erfahrung, der war noch nie beim G20-Gipfel, was will der eigentlich auf dieser Ebene, könnte der neben dem Trump bestehen? Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass er diese Bedenken hat, insofern da bin ich mit Erik einer Meinung. Ich glaube aber, es geht ihm jetzt auch, Entschuldigung, ganz banal drum, dem Deutschen mal eine reinzuwirken. Du hast es gerade wunderschön beschrieben, wie die deutsche Bundesregierung ihn jetzt 2 Jahre lang hat zappeln lassen und diese Verschlechterung des deutsch-französischen Verhältnisses, wo das gestern vielleicht nur ein neuer Höhepunkt gewesen ist, die erleben wir doch seit einigen Monaten hier in Brüssel. Ich erinnere nur an den, ohne das Thema jetzt aufmachen zu wollen, an den letzten Brexit-Gipfel von 10. April, wo Deutschland und Frankreich in einer ganz zentralen Frage, ich glaube, das hat es viele, viele Jahre so nicht gegeben, in einer ganz zentralen Frage nicht zusammengeführt haben, sondern im Gegenteil an ganz unterschiedlichen Enden der Debatte waren. Der Macron sagte, lass uns kurz verlängern, das bringt nichts. Die Merkel sagte, wir machen es lang. Und dann kam irgendwas in der Mitte raus. Der hat die Schnauze voll.
Ich kann mich auch nur erinnern, das war auch dieses Thema bei Nord Stream 2,
genau,
das auch sehr, sehr spontan quasi auf die Agenda gekommen ist, ja. Frankreich gegen Deutschland. Aber was ich noch kurz anmerken wollte, ist eine Außensicht oder eine Frage aus Außensichtsperspektive. Ist Frau Merkel wirklich von Manfred Weber überzeugt?
Mhm. Erik. Ja, nur ganz kurz in Sachen Macron. Der Mann ist nicht alleine, ne?
Ist Angela Merkel.
Nein, glaube ich nicht. Sie ist nicht davon überzeugt. Ich sehe dafür keine Anzeichen. Sie hat ja auch gestern bei dem Gipfel sozusagen ein Lippenbekenntnis wieder abgelegt. Sie steht hinter dem Spitzenkandidatenverfahren, hinter Weber. Aber sie hat natürlich auch gesagt, das Ganze muss also auch einvernehmlich und harmonisch verlaufen. Wir haben
pfleglich
noch andere.
War das Wort.
Ja, pfleglich. Wir haben noch
das
andere.
War an Herrn Macron
wir haben
gerichtet,
noch,
das Wort.
Ja, ja. Ja, wir haben noch sonst? Andere Konflikte und deswegen glaube ich nicht, dass sie es da letzten Endes übers Knie brechen würde.
So, jetzt dauert diese Sendung noch haargenau 2 Minuten. Das ist relativ wenig. Aber jetzt tun wir das, was wir überhaupt noch nicht getan haben, aber was in dieser Sendung angesichts der Situation hier in Brüssel unbedingt getan werden muss. Bitte, jeder sagt jetzt, wer wird's denn jetzt? Wer wird Kommissionspräsident? Wer setzt sich durch? Kennen wir den Namen schon? Kommt da jemand aus der Kiste? Oder ist es tatsächlich einer der Namen, die schon diskutiert werden? Raffaela, du bist dran.
Ich glaube, es wird Margarete Vestager. Ich war mir bis gestern auch nicht sicher, aber ich glaube, sie hat einfach 2 Eigenschaften, die sie mitbringt. Sie ist eine Frau und sie ist eine Liberale. Und wenn wir uns überlegen, auch im EU-Rat unter den Staats- und Regierungschefs haben wir momentan 9 liberale Regierungschefs. Und ich glaube, die werden sich hier durchsetzen.
Peter Müller, die EVP im Europaparlament, die jetzt sich für Manfred Weber stark macht und die stärkste Fraktion ist und dann offensichtlich, wenn die Annahme von Raffaela Scheidreiter stimmt, scheitert mit ihrem Spitzenkandidaten. Die wählt dann Margarete Vestager?
Ich halte das ehrlich gesagt für ausgeschlossen. Die würden sich komplett unmöglich machen und auch lächerlich in gewisser Weise. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer Kommissionspräsident wird. Ich glaube aber, wenn es einen gibt, der zumindest einen gewissen Weg dorthin im Moment zeichnen könnte, wie groß auch immer die Chancen sind, dann ist das nun der viel gescholtene Herr Weber. Ob er es wirklich wird, weiß ich nicht.
Verena.
Ich kann dem nur zustimmen. Ich sehe für Herrn Weber eine kleine Chance, aber nicht sehr groß. Und wer dann kommt, weiß ich auch nicht.
Erik.
Ich halte Weber praktisch für ausgeschlossen und vermute auch, dass es Margarete Vestager wird als lachende Dritte, als Frau. Und wenn sich die großen Fraktionen, Sozialdemokraten, Konservative nicht einigen können, sie stehen ja gegeneinander mit 2 Kandidaten, dann bleibt halt die dritte Kompromisskandidatin, die gar nicht so schlecht ist.
Meine Damen und Herren, wenn Sie einfach den Deutschlandfunk eingeschaltet lassen, dann werden Sie erfahren, wer es wird, weil wir werden definitiv darüber berichten. Lösen können wir das Rätsel heute Abend noch nicht. Das war die Sendung zur Diskussion aus Brüssel. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute Freude schöner Götterfunken. Europa sortiert sich. Es diskutierten Erik Bonse, freier Journalist unter anderem für Taz Brüssel, Peter Müller, EU-Korrespondent der Spiegel, Raffaela Scheidreiter, ORF-Büro Brüssel und Verena Schmidt-Roschmann, Leiterin des dpa-Büros Brüssel. Die Diskussionsleitung hatte Peter Kapern, Deutschlandfunk.